Ich lese aus Psalm 95. Titel ist Gott begegnen, aber wie? Vers 1. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Herrn unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang, mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht, und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich, obwohl sie mein Werk sahen. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt. So dass ich in meinem Zorn schwor, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Amen. Liebe Gemeinde, Psalm 95 beginnt mit einem umfassenden Gotteslob und endet mit einer eindrücklichen Mahnung, auf Gott zu hören. Im Neuen Testament zitiert der Hebräerbrief 7-mal aus diesem Psalm. Und das Kommt, mit dem der Psalm beginnt, ist dasselbe Wort, das der Herr Jesus Christus benutzt, wenn er sagt, folge mir nach. Also kommt und folge ist dasselbe Wort. Und mit all dem gilt dieser Psalm uns heute auch noch. Der Psalm ist für den Gottesdienst und der Prediger fordert auf, Gott zu loben. Er fordert nicht nur die Gottesdienstbesucher auf, sondern auch sich selbst. Das sind praktische Aufforderungen, Gott zu begegnen. Und drei Punkte dazu. Wo sollen wir ihm begegnen? Warum sollen wir ihm begegnen? Und wie sollen wir ihm begegnen? Tja. Erster Punkt. Wo sollen wir ihm begegnen? Komm schon. Die Antwort ist die. Im Gottesdienst. Denn das Lasst uns ihm begegnen geht nur, wenn er auch mitmacht. Man kann Gott nicht überall begegnen, sondern nur da, wo er es sich einrichtet. Wenn manche sagen, sie würden Gott in der Natur begegnen, dann stimmt das zum Teil. Sie begegnen halt den Wundern seiner Schöpfung. Ihm selbst begegnen sie nicht. Und seine herrliche Schöpfung weist nur auf den herrlichen Schöpfer. Sie ist nur ein Wegweiser zu ihm hin. Und das vierte Gebot, das wir eben gehört haben, den Tag des Herrn zu heiligen, das ist ein Versammlungsgebot. Und laut 3. Mose 23, 2 ist es von Gott bestimmt, ihn so zu treffen. Es ist bestimmt von ihm, denn er, ja wo ist er denn? Man kann ihn nicht überall treffen. Es braucht immer, zu einer Begegnung braucht es immer zwei Personen, mindestens. Ja, da kann man ihm begegnen, aber das haben im Alten Testament nicht alle wahrgenommen und im Neuen Testament natürlich auch nicht. Und darum lautet der Befehl auch, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also im Neuen Testament ist es auch so gewesen, der Herr Jesus bestimmt in Matthäus 18 in seiner Gemeinderede, wo man ihm und damit Gott begegnen kann. Das ist Matthäus 18,20. Er sagt, da wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen. Und das ist tatsächlich eine Gottesdienstrede, denn die jüdische Kirche zu seiner Zeit, und sie verlangt das immer noch bis heute, verlangt 10 erwachsene Männer, um einen Gottesdienst zu machen. 10 erwachsene Männer. Er sagt, es geht mit weniger. Aber Hauptsache, ich bin in eurer Mitte. Und dann haben die ersten Christen sein Kommen in die Gemeinde oder in die Versammlung erlebt. Und zwar das erste Mal an Ostern, da ist er in ihre Versammlung gekommen. Das zweite Mal am nächsten Sonntag ist er wieder in ihre Versammlung gekommen. Und das nächste Mal dann an Pfingsten, als der Heilige Geist wieder in ihre Versammlung kam. Und das war auch ein Sonntag. Die ersten Christen haben deswegen den Auferstehungstag des Herrn am Sonntag gefeiert, obwohl sie an für sich, und das waren die meisten waren ja Juden, sie hätten an für sich den Samstag frei gehabt. Nein, sie sind am Auferstehungstag des Herrn in den Gottesdienst gekommen. Sie haben es dann gefeiert, halt am Abend, nach der Arbeit. Warum? Weil er versprochen hat, durch sein Wort und seinen Geist in ihrer Mitte zu sein. Wichtig jetzt, der Sonntag ist von Gott dazu bestimmt, ihn zu treffen. Und Wort und Geist ist auch wichtig, denn der Herr lässt sich nicht einfach so sakral dingfest zu machen. Also sich einfach binden durch irgendwelche Reliquien. Die Kirche im Alten Testament, also Israel, hat das schmerzlich erfahren müssen, als sie die Bundeslade, das Zeichen des Bundes, mit Gnadenthron und 10 Geboten mit in den Krieg gegen die Philister genommen haben. Sie haben einfach Gott sozusagen mitgeschleppt in den Krieg. Und Gott hat nicht mitgespielt. Die Philister haben die Bundeslade erobert und ihren Spott darüber getrieben. Israel war geschlagen. Er lässt sich nicht dingfest machen, auch nicht sakral. Und reformierte Kirchen oder Kirchen seit der Reformation haben deswegen kein Tabernakel mit der Hostie drinnen, die ja körperlich den Herrn Jesus darstellen soll. Nein, er lässt sich nicht dingfest machen. Er hat bestimmt, wo er zu treffen ist, und er hält das auch ein. Ja, warum sollen wir ihn treffen? Warum sollen wir ihm begegnen? Und dann auch noch mit Lob begegnen. Ja, das hat mehrere Gründe. Der erste ist, er ist der Fels unseres Heils. Das heißt so viel wie, unser Heil ist felsenfest. Und für Heil oder Rettung, wie es auch heißt, steht hier der Name, der hebräische Name von Jesus, Yeshua. Er steht hier für das Heil. Und er ist der Fels unseres Heils. Und das lege ich gleich aus. Der Fels hier und die mahnenden Worte, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das bezieht sich alles auf die Zeit Israels in der Wüste, in der Gott sie mit Wasser und mit Manna versorgt hat. Und 1. Korinther 10 sagt dazu, sie tranken damals aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus, wörtlich. Und Mose hat damals den Fels geschlagen, den Fels des Heils zweimal geschlagen. Das erste Mal hat er es getan auf Anweisung von Gott. Da hat Gott die frisch erlöste Gemeinde Israel nicht geschlagen. Als sie gemurrt haben, da hatte ihren Herrn geschlagen. Mose hat mit dem Stock auf Stein geschlagen und dann kam Wasser. Das zweite Mal, da sollte Mose knapp 40 Jahre später nur mit dem Felsen reden. Damals waren die Kinder der Erlösten noch da und sie haben auch gemurrt und gemeutert und getan wie ihre Väter. Und Mose ist so am Rande der Verzweiflung und gestresst von diesem Volk, da hört er nicht auf Gott. Er sollte ja nur mit dem Felsen reden. Er nimmt wieder seinen Stock und schlägt den Felsen zum zweiten Mal. Das hätte er nicht tun sollen. Er ist deswegen von Gott auch ermahnt und gestraft worden. Also Erlöste sollen als Dank für seine Wohltaten ihrem Herrn mit Lob begegnen, statt mit bockig sein. Das ist hier angeraten. Wenn sie schon erlöst sind, wenn sie schon Vergebung ihrer Sünden haben wollen, wenn sie schon den Himmel und das ewige Leben haben sollen, haben wollen, ja, dann sollen sie ihn auch dafür loben. Und jetzt ist hier für Lob ein schönes hebräisches Wort. Es heißt Toda. Wer heute in Israel ist, der hört dieses Toda sehr, sehr oft andauern. Es heißt Danke im heutigen Sprachgebrauch. Im biblischen Sprachgebrauch ist das Toda ein Lobopfer. 3. Mose 22, 29. Es war das teure Opfer eines Lammes oder eines Rindes für die eigenen Sünden. Also da hat das Lob, das Danke schon etwas gekostet. Damals im Alten Testament. Das war teuer. Und in Josua 7, 19 sagt eben der Josua, der denselben Namen hat wie Jesus im Hebräischen, zum Dieb Achan, gib Gott das Lobopfer, gib Gott den Lobpreis, gib ihm das Toda, indem du deine Sünde bekennst. Sünde bekennen und lassen ist ein nicht ganz billiges, aber echtes Lobopfer, ist ein echtes Lob, ist ein echter Lobpreis, ein wahrer Lobpreis. Also das Lob hat seinen Grund in der Rettung, dass Gott unsere Sünden an seinen Sohn vergibt und ihn statt uns richtet, ist wahrhaft ein guter Grund zum Danken und Loben. Sünde weg und ihn dafür loben, gehört zur Begegnung mit ihm im Gottesdienst dazu. Das muss gesagt sein. Und zum Loben kommt halt auch noch das Wie dazu. Es steht, kommt, lasst uns anbeten, uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Jetzt im Anbeten steckt das Wort Eva. Ihr Name heißt Lebengebende. Und anbeten heißt, Gott sein eigenes Leben geben. Also das ist im Alten Testament fiel man bei dieser Anbetung auf sein Angesicht vor Gott nieder. Das ist Anbetung. Man gab ihm sein Leben, bot es ihm dar. Also der, der vor einem stand, der Herrscher, der Allmächtige, konnte dieses Leben beenden mit dem Schwert. Oder er konnte es wieder aufrichten und zurückgeben. Moslems fallen beim Gebet immer noch so praktisch auf ihr Angesicht, berühren mit der Stirn den Boden. Sie nennen das auch Anbetung. Das Leben geben, das ist Anbetung. Ja, und genau dazu fordert Psalm 95 auf. Gib ihm das Leben, im Vertrauen, dass er es wieder aufrichtet. Denn wir sind ja das Volk deiner Weide und Schafe deiner Hand. Und ja, das mit dem Volk deiner Weide und Schafe deiner Hand, das klingt an Johannes 10 an, wo der Herr Jesus Psalm 23 auslegt und auf sich bezieht. Er sagt da, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist nicht nur, dass er sein Leben für die Seinen gibt, sondern dass er auch ihr Hirte ist. Das Hören seiner Stimme und sie folgen mir kommt auch eben in diesem Psalm 95 vor. Erinnert euch an den Anfang, da habe ich gesagt, komm ist dasselbe Wort, wie wenn der Herr Jesus sagt, folge mir. Und seine Schafe folgen ihm. Sonst sehen sie bald aus wie dieses Schaf hier. Das ist ihm nicht gefolgt. Wollte ihm wohl nicht seine Wolle geben. Seine Stimme hören, das kommt gleich in Punkt 3 vor. Zusammenfassung. Warum wir jubeln, anbeten, ihm die Sünden und unser Leben geben sollen. Er ist nicht nur der Schöpfer und Erlöser, sondern auch der gute Hirte, der den Seinen nicht das Fell über die Ohren zieht, sondern sie gut führt und mit allem versorgt, so dass sie ihm vertrauensvoll folgen können und ihn auch mit ihrer Wolle recht ehren können. So, dritter Punkt. Wie soll man ihm begegnen? Ja, nach all dem Guten von Gott kommt hier die drastische Ermahnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich in meinem Zorn schwur, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also wenn der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir, ist das nicht so von ungefähr. Sie hatten seine Stimme auch in der Wüste gehört, hörten aber nicht auf sie. Sie versuchten ihn, prüften ihn negativ, obwohl sie sein Wort und sein Tun immer als positiv erlebten und als lebensfördernd. Sie hörten nicht auf ihn, sie gehorchten ihm nicht. Und das Erschreckende hier ist, Gott empfand Ekel vor ihm. Er lässt sich zwar geduldig auf der Nase herumtanzen, aber das hat auch irgendwann ein Ende. Und jetzt zum Neuen Testament. Das Neue Testament ermahnt und warnt eindringlich, Gott auf der Nase herumzutanzen oder den Hirten an der Nase herumzuführen. Hebräer 3 stellt die Herrlichkeit des Herrn Jesus dar und sagt dann, und es ist sehr viel aus Psalm 95, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wie in der Auflehnung, der Versuchung, in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, statt meine Wege, so dass ich in meinem Zorn schwor, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, dass in euch kein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Er warnt einander vielmehr, solange es kalte heißt. Damit nicht jemand unter euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das gelobte Land, in das sie nicht gekommen sind, ist ein Typus, ein Schattenbild für das Paradies, für den Himmel. Und Sünde beibehalten ist Auflehnung gegen Gott, ist selbstgemachte Verstockung, so dass man dann nicht mehr umkehren kann. Also es geht hier nicht um Sünde, die uns täglich betrifft, und das sind wenn der Teufel mit uns durchgeht sozusagen, wenn wir das und das nicht tun und unterlassen, wenn wir Fehlverhalten an den Tag legen, wenn wir im Zorn das und das sagen, es ist hier die Sünde gemeint und das ist Auflehnung und Rebellion, seinen Weg so einzurichten und bewusst und konstant Gottes Weisung zu brechen. Ich lebe mein Leben so. Ja, Gott kann schon noch etwas, aber hat schon noch einen Einfluss. Aber ich mache das jetzt so. Ich gebe ihm nicht das, was er will. Das ist gemeint. Und Gott reagiert dann sozusagen laut Römer 1 mit dem, er lässt sie gehen. Die Verstockten lässt er gehen. Ja, dann tu halt, was du willst. Und du wirst schon merken, was daraus entsteht. Du wirst es schon merken. Ja, wie ihm begegnen? Ganz einfach. Heute, wenn du meine Stimme hörst, und es ist noch heute, es ist noch Gnadenzeit, die wird irgendwann zu Ende sein. Und sie ist auch irgendwann für die Verstockten zu Ende. Solange sie die Stimme Gottes hören, sollen sie gehorchen. Heute, wenn du meine Stimme hörst. Das ist Gottes eindringlicher Ruf, ihm eben zu gehorchen. In allem. Ich komme zum Schluss. Erster Punkt, kommt. Loben wir den sicher rettenden Herrn. Wo, wenn nicht hier, sollte er Ehre und Dank bekommen? Zweitens, sind wir Schafe seiner Weide, ist hier sein Schafstall. Hierher hat er uns versammelt, hier haben wir gut lachen bzw. gut blöken, denn er ist gegenwärtig. Hier sollen wir ihm auch den rechten Lobpreis bringen, das Leben, die Sünde weg und auch die ihm wohlwollende Wolle. Drittens, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das ist nicht Reinhards Stimme, sondern die Stimme des Heiligen Geistes, für die, die ihren Hirten kennen. Und die ihm deswegen folgen wollen. Es ist auch die Stimme Gottes für Bockige, bei denen noch nicht alles verloren ist. Amen.